Ihr Domradio ist hier. Franziskus, so heißt der aktuelle Papst. Er stammt aus Argentinien, der davor war Deutscher, Benedikt XVI., der wiederum auf Johannes Paul II. Folgte, den ersten Polen im Petrusamt. Davor standen Johannes Paul I., Paul VI. Und Johannes XXIII. An der Spitze der katholischen Kirche, allesamt Italiener. Und so weiter und so fort lassen sich insgesamt 16 Pontifikate zurückverfolgen bis zum Jahr 1800. Genau das hat der Kirchenhistoriker Jörg Ernesti getan. Für sein neues Buch hat er die Entwicklung des Papsttums in den vergangenen 224 Jahren ebenso wie die Biografien der jeweiligen Päpste untersucht. Als Ergebnis ist seine Geschichte der Päpste seit 1800 erschienen und darüber sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Professor Ernesti.
Guten Tag nach Köln.
Sie haben bereits mehrere Papstbiografien geschrieben und zuletzt ein Buch über die vatikanische Außenpolitik seit 1870. Warum jetzt dieser wirklich monumentale Überblick?
Das Attribut monumental ist sehr freundlich, aber tatsächlich kann man bei 576 Buchseiten nicht mehr von einem kleinen Taschenbuch sprechen. Es ist so, dass ich mich seit gut 15 Jahren schwerpunktmäßig mit der neuzeitlichen Papstgeschichte beschäftige. Und da lag es auch nach den Biografien, die ich vorgelegt habe, nahe, dass ich irgendwann auch einmal eine erste Summe präsentiere. Außerdem ist es so, dass die letzte Darstellung der Päpste des 19. und 20. Jahrhunderts 25 Jahre alt ist. Also dieses Buch kann als weitgehend überholt gelten.
Wie lässt sich jetzt dieser Zeitraum, den Sie da mit Fokus auf die jeweiligen Päpste in den Blick nehmen, grob zusammenfassen oder anders gefragt, was waren da die großen gesellschaftspolitischen Entwicklungen, denen sich die Päpste im untersuchten Zeitraum stellen mussten?
Etwas salopp könnte man im gewissen Sinne von einer Neuerfindung des Papsttums in dieser Epoche sprechen. Viele Elemente sind zu diesem Amt hinzugekommen, die vor 1800 gar keine oder nur eine geringe Rolle gespielt haben. Heute reisen die Päpste etwa um die Welt und werten damit die Ortskirchen auf. Also die Reisetätigkeit gehört wirklich ganz integral zur Amtsausführung der Päpste hinzu. In den letzten 150 Jahren haben die Päpste immer wieder als Vermittler in internationalen Konflikten agiert. Das ist etwas Neues, was hinzugekommen ist. Humanitäre Aktivitäten spielen heute für den Vatikan eine wichtige Rolle, wie man etwa im Ukraine-Krieg sehen kann, wo der Heilige Stuhl den Austausch von Gefangenen oder die Rückführung von entführten Kindern vermittelt hat.
Wie schwer haben sich denn die Päpste beispielsweise mit der Entwicklung der Gesellschaften hin zu Demokratien getan?
Ja, der Grundansatz der Französischen Revolution von 1789 war ja, dass alle Macht vom Volke ausgeht. Also die Volkssouveränität ist damals proklamiert worden. Die Päpste haben bis ins 20. Jahrhundert daran festgehalten, dass alle Macht von Gott ausgeht und dass Menschen diese Macht nur stellvertretend ausüben und verwalten können. Das ist letztlich mit einer Demokratie schwer zu vereinbaren. Die Kirche und die Päpste an der Spitze der Kirche haben da auch einen langen Lernprozess durchgemacht.
Wie wiederum hat sich das gesellschaftliche Ansehen der Päpste angesichts der fortschreitenden Säkularisierung entwickelt?
Im Jahr 1800 gab es ungefähr 100 Millionen Katholiken. Heute sind es 14 Mal so viele, also 1,4 Milliarden. Die katholische Kirche ist die größte einzelne Religionsgemeinschaft der Welt und das spiegelt sich natürlich auch in der Rolle des Papsttums wider. Johannes der 23., Johannes Paul II. Sind also vom Time Magazine zum Man of the Year ernannt worden. Franziskus war Person of the Year und ich denke, ganz gleich, wie man zum Papsttum und zur katholischen Kirche steht, die Päpste gehören heute zu den bekanntesten, zu den einflussreichsten, zu den am besten informierten Persönlichkeiten der Welt. Oder wie das ein Politikwissenschaftler formuliert hat, die Päpste haben wenig Macht, aber sie haben viel Einfluss.
Pius IX. Hat sich als erster Papst der Geschichte fotografieren lassen. Pius XI. Sprach als erster Papst in ein Mikrofon. Benedikt XVI. Wurde zum ersten Papst mit einem eigenen Twitter-Account. Wie wichtig war das für den jeweiligen Papst, auf der Höhe der medialen Entwicklung seiner Zeit zu sein?
Ich denke, das war sehr wichtig und wird heute auch immer wichtiger. Man kann heute in gewissem Sinne vom Medienpapsttum sprechen oder die Päpste der letzten 150 Jahre waren Medienpäpste. Ohne starke Präsenz in den Medien wären die Päpste auch nicht so gegenwärtig und so greifbar beim Kirchenvolk und in der Weltöffentlichkeit. Also man kann auch sagen, dass die Päpste zumindest der letzten 150 Jahre alle auch sehr medienaffin waren. Am meisten natürlich der polnische Papst Johannes Paul II., aber auch Papst Franziskus schlägt sich im Hinblick auf die Medien ja sehr wacker.
Das ist ein Gesichtspunkt, aber inwieweit haben sich in den vergangenen 200 Jahren auch die sonstigen Anforderungen an einen potenziellen Papst verschoben?
Also vom Papst wird heute mehr denn je auch erwartet, dass er Gesetzgeber und noch wichtiger Lehrer der ganzen katholischen Christenheit ist. Man muss sich vergegenwärtigen, dass es vor 200 Jahren noch kein universales Gesetzbuch der katholischen Kirche gab. Der Papst also in dem Sinne auch noch nicht als Gesetzgeber in Erscheinung getreten ist. Und auch die Enzyklika, mit der sich Päpste heute zu Fragen des Glaubens und der Moral äußern, war auch damals gerade erst erfunden. Also die erste Enzyklika ist 1740 veröffentlicht worden und ist heute aus der Lehrverkündigung der Päpste gar nicht mehr wegzudenken. Jeder Papst veröffentlicht Enzykliken, mit denen er sich zu Glaubensfragen äußert.
Der Papst als letzter amtierender Monarch Europas, inwieweit ist das Papsttum auch das Relikt einer eigentlich längst untergegangenen Herrschaftsform?
Ja, also das Papsttum hat sicher auch was Anachronistisches und das macht auch einen Teil seiner Faszination aus. Wenn man auf den Vatikanstaat schaut, dann ist die Regierungsform dieses Staates, der 1929 also neu begründet wurde, vorsintflutlich. Eine Wahlmonarchie mit einem absoluten Monarchen an der Spitze. Ein Monarch, der einem Staat vorsteht, der keine Gewaltentrennung kennt, in dem es keine Religions- oder Gewissensfreiheit gibt. Das ist schon irgendwo anachronistisch. Im kirchlichen Bereich sieht es etwas anders aus. Da sind die Ortskirchen seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also die Kirchen in den einzelnen Ländern der katholischen Christenheit, deutlich aufgewertet worden. Papst Franziskus macht nicht von ungefähr den Gedanken der Synodalität stark, plädiert immer wieder für eine Form der kollegialen Machtausübung in der Kirche, für Formen der Mitbestimmung, die heute immer wichtiger werden.
Sie haben es gerade auch schon angedeutet, ich stelle die Frage dennoch noch. Erklärt sich aus dieser, sagen wir mal, eher unzeitgemäßen Daseins- und Herrschaftsform auch die Faszination an Papst, Papsttum und Vatikan, die bisweilen heute noch durchblitzt?
Ja, das Papsttum hat nicht immer eine solche Faszination ausgeübt. Einen regelrechten Aufschwung hat die Beschäftigung mit dem Papsttum erst wieder seit der Jahrtausendwende erlebt. Vorher ist das Papsttum ein bisschen so in den Hintergrund getreten, in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Aber mit Papst Johannes Paul II., mit den Weltjugendtagen, ist das Papsttum erst wieder so richtig en vogue geworden. Diese Faszination eint gläubige wie ungläubige Menschen. Das hat eben sicher damit zu tun, dass das Papsttum die älteste noch existierende Institution des Abendlandes ist. Eine Institution, die große Wandlungen erfahren hat in der Geschichte und eine Institution, die sich in gewissem Sinne auch immer wieder neu erfunden hat vor den Herausforderungen der jeweiligen Zeit.
Sind Sie selbst denn während der Arbeit am Buch auf für Sie neue, vielleicht sogar überraschende Aspekte der Papstgeschichte in diesen vergangenen 200 Jahren gestoßen?
Also die Kirchengeschichte ist zwar mein Beruf, nicht? Ich lehre Kirchengeschichte an der Universität und ich schreibe und forsche über die Kirchengeschichte, aber muss doch ehrlich zugeben, beim Schreiben dieses Überblicks über 224 Jahre Papstgeschichte habe ich immens viel dazugelernt. Und vor allen Dingen ist das für mich auch sehr erhellend gewesen, so ein Pontifikat nach dem anderen abzuarbeiten und dann auch Entwicklungslinien zu sehen, wie sich das Papsttum verändert hat über einen längeren Zeitraum. Das ist auch für mich sehr spannend gewesen und ich hoffe, das ist auch für die Leser spannend, denn dieses Buch ist nicht als Buch fürs Regal geschrieben worden, als Nachschlagewerk, sondern wirklich als Lesebuch zum Papsttum.
Sie haben als Kirchenhistoriker die einzelnen Pontifikate selbstverständlich mit wissenschaftlicher Distanz untersucht und beschrieben. Haben Sie dennoch so etwas wie besondere Antipathien oder Sympathien für einzelne Papstfiguren festgestellt? Also sind Ihnen manche besonders fremd geblieben, andere dagegen vielleicht näher gekommen?
Besonders am Herzen liegt mir Paul VI., Papst von 1963 bis 1978. Dem habe ich ja meine erste Papstbiografie gewidmet. Also die Faszination für diesen Mann, der in einer der größten Krisen der neuzeitlichen Kirchengeschichte in der Zeit nach 1968 Papst war, die Faszination für diesen Mann hat mich nie losgelassen. Paul VI. War ein moderner Mann, ein Großstadtmensch, ein kunstsinniger Mensch, ein Mann des Dialogs. Auch wenn er bei den Medien natürlich durch das Verbot der künstlichen Empfängnisverhütung weitgehend in Ungnade gefallen ist. Antipathien ist vielleicht zu stark gesagt, aber ein gewisses Kopfschütteln habe ich bei Papst Gregor dem 16., der also im frühen 19. Jahrhundert Papst war. Er hat immer wieder die Menschenrechte verurteilt, die Errungenschaften der modernen Gesellschaft verurteilt. Und das kann ich aus heutiger Sicht nicht mehr so richtig nachvollziehen.
Jörg Ernest, die Professor für mittlere und neue Kirchengeschichte an der Universität Augsburg und Buchautor. Wir haben gesprochen über sein neuestes Werk, die Geschichte der Päpste seit 1800, gerade frisch bei Herder erschienen. Herr Professor Ernesti, vielen Dank dafür.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wiederhören.